Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Also ich habe es schon erwähnt, diese 6 Kapitel zwischen den 10 Geboten und dann dieser ausführlichen Auslegung der 10 Gebote in diesem großen Gesetzesblock 12 bis 26, Kapitel 12 bis 26. Diese 6 Kapitel bilden eine Einheit dazwischen. Sie haben einen Rahmen. Es geht los mit diesem Gebot, dass wir Gott lieben sollen, und dann diesem Gebot, wir sollen es auch den Kindern alles beibringen, und es endet auch wieder mit diesem Gebot. Merkt man schon, es ist eine Einheit, und es ist sozusagen das Überleitungsstück von den 10 Geboten zu der Auslegung zu den vielen Geboten. Und diese 6 Kapitel, die haben 2 durchgehende und sich wiederholende Lehren. Das Gesamtthema lautet heute: Wodurch du gesegnet wirst. Das ist ja das, was wir uns immer wünschen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Gestern hat der Reinhard Geburtstag, haben wir ihm wahrscheinlich alles gewünscht. Heute hat der Thomas Geburtstag. Und wenn ihr euch fragt, wer ist denn dieser oder diese Elisa auf dem Zettel, das ist die Tochter von Gela und David auf unserem Gemeindekalender. Wir wünschen uns Gottes Segen. Wir wollen Gottes Segen. Ja. Wodurch wirst du gesegnet? Das ist die Frage heute. Und die erste Lehre, die in diesen 6 Kapiteln deutlich wird, ist: Gott segnet deinen Gehorsam. Das ging also schon in Kapitel 6, Vers 1 los. Und dies ist das Gebot, die Satzung und die Rechtsbestimmung und so weiter, die ich dir gebiete, dass ihr die dann im Land tun sollt. Und dann am Ende von Vers 2, warum? Damit du lange lebst. Dann wird das noch zweimal in Kapitel 6. So ähnlich in Kapitel 6 erwähnt, dann kommt Kapitel 7, Vers 12, und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, so wird der Herr dein Gott auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und er wird dich lieben und dich segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, dein Korn, deinen Most und dein Öl, den Wurf deiner Kühe und die Zucht deiner Schafe in dem Land, was er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Also dein ganzes Leben, alles was du tust, was du hast, wird gesegnet. Du wirst geschützt sein vor feindlichen Einflüssen und so weiter. Der große, herrliche Segen Gottes. Dann Kapitel 8, Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nimmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Im Kapitel 11 wird dann Gottes große Macht beschrieben, die bei der Befreiung aus Ägypten deutlich wurde. Und auch die erlebten Wunder und Gerichte in der Wüste, so die Macht der Weise Gottes der Wüste, werden noch mal erwähnt. Und dann kommt Kapitel 11, Vers 7. Ja, eure Augen haben die großen Werke des Herrn gesehen, die er getan hat. Darum sollt ihr das ganze Gebot bewahren, das ich euch heute gebiete. Warum? Damit ihr stark werdet und hineinkommt in das Land und das Land einnehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und das Besondere an diesem Land, wo sie hin sollten, das Land, in dem Milch und Honig fließt, war, dass es dort keinen großen Fluss gab. Ägypten, die Großmacht damals, hatte den Nil, da gab es immer Wasser, da gab es halt immer Fruchtbarkeit. Und im Norden, die kommenden Großmächte, das waren dann Euphrat und Tigris, da gab es auch einen großen Fluss, immer Wasser, immer Fruchtbarkeit, Weltmacht. Das Land dazwischen hatte nicht so einen Fluss. Der Gottfried hat mir gestern gesagt, hatte zwar den Jordan, aber der war nicht so groß und so, dass er das ganze Land bewässern konnte. Das Land war sehr bergig. Heute ist der Jordan noch 4 Meter breit. Also wir haben es versucht zu bewässern und dann ist auch nichts mehr mit Fluss. Das Besondere an diesem Land war, es war von Gott abhängig. Unmittelbar. Sie brauchten den Regen, den Gott geben musste. Wir sagen ja immer heute zum Beispiel, jetzt beginnt es auch noch zu regnen, während ich mit dem Fahrrad zum Gottesdienst fahre. Das ist falsch. Das steht nirgendwo in der Bibel, dass es einfach so regnet. In der Bibel steht immer, Gott ließ es regnen. Ja? Gott muss Regen geben. Kommt nicht von alleine. Das war das Besondere in diesem Land. Und dann lesen wir Kapitel 11, Vers 13. Wenn ihr nun meine Geboten eifrig gehorcht, die ich euch gebiete, sodass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und mit ihm und ihm mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben, zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn, dein Most und dein Öl einsammeln kannst. Also wir können das alles zusammenfassen. beziehungsweise Gott fasst das für uns schon zusammen, Kapitel 11, Vers 26 bis 28. Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, sodass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. Gott segnet deinen Gehorsam. Ich denke, die Botschaft ist sehr deutlich. Und die andere Botschaft, die in diesen Kapiteln drinsteckt, immer daran denken, zwischen diesen Geboten, die wir eben tun sollen, die andere Botschaft lautet, Gott segnet aus Gnade. Und auch das wollen wir jetzt mal durchgehen. Kapitel 6, Vers 3. So höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet. Also das war dieses durch Gehorsam, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Also der tiefere Grund ist wiederum die Verheißung an deine Väter und das war die Gnadenverheißung. Kapitel 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und es geht noch weiter, Kapitel 8, Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, was weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn vorgeht. Damit du erkennst, du bist vollkommen von Gott abhängig, von seiner Gnade. Und jetzt Kapitel 8, Vers 11. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Also das alles, was dir widerfahren wird an Guten, das ist, weil Gott es geschworen hat. In Kapitel 9 wird es nochmal deutlicher. Kapitel 9, Vers 1. Höre, Israel, du wirst jetzt über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, um Völker zu überwältigen, die größer und stärker sind als du. Städte, groß und himmelhoch befestigt. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Anakiter, die du kennst, von denen du auch sagen gehört hast, wer kann vor den Söhnen Anaks bestehen? So sollst du heute wissen, dass der Herr, dein Gott, selbst vor dir hergeht. Ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und sie vor dir unterwerfen und du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben und schnell ausrotten, so wie der Herr es dir verheißen hat. Wenn sie nun der Herr dein Gott vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen, um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hineingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme. Da doch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her aus ihrem Besitz vertreibt. So sollst du nun erkennen, dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, nicht darum, weil du die Gebote hältst. Diesen ganzen Segen kriegst du nicht deshalb, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Und dann erwähnt Mose im Kapitel 9 ausführlich die Geschichte mit dem goldenen Kalb, um das nochmal deutlich zu machen. Ja, das seid ihr. Gott befreit euch, ihr baut euch ein Götzen. Und dann das viele Murren in der Wüste, immer wenn das Wasser knapp wurde oder wenn ihnen das Essen langweilig wurde. Und dann auch nochmal das Versagen, die Widerspenstigkeit des Volkes, als sie bei Kadesh Barnea nicht das Land einnehmen wollten. Dann sagt er Kapitel 9, Vers 24, denn ihr seid widerspenstig gewesen gegen den Herrn von dem Tag an, da ich euch kenne. Und dann erwähnt er vor allen Dingen den Zorn Gottes über dem Volk. Kapitel 9, Vers 25.
Als ich, Mose sagt das, als ich nun vor dem Herrn niederfiel, jene 40 Tage und 40 Nächte lang, ich lag da, weil der Herr euch gesagt hatte, er wolle euch vertilgen. Da flehte ich zum Herrn und sprach, ach Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbteil nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Und dann Kapitel 10, Vers 10. Ich aber stand auf dem Berg, wie an den vorherigen Tagen, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und der Herr erhörte mich auch diesmal. Und der Herr wollte dich nicht verderben. Verdient habt das, aber er hat mich erhört. Der Herr aber sprach zu mir, mache dich auf, gehe hin, um vor dem Volk herzuziehen, damit sie hineinkommen und das Land in Besitz nehmen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Sie kommen jetzt ins Land, aber nicht, weil sie sich's verdient haben. Ganz deutlich nicht, sondern weil ich es ihnen versprochen habe. Wir können auch das zusammenfassen. Aus Gnade hat der Herr euch bis hierher geführt und aus Gnade wird er euch auch ins Land führen. Ihr habt es euch nicht verdient und ihr könnt es euch nicht verdienen. Gott schenkt es euch, weil er es euren Vätern versprochen hat, weil er sein Wort gegeben hat und halten wird. Und weil es letztlich eben nicht um euch, sondern um Gottes Ehre geht. Mose sagt das am Ende nochmal, Kapitel 9, Vers 27, am Ende von Kapitel 9. Gedenke an deinen Knecht Abraham in seinem Fürbittgebet. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaac und Jakob. Sieh nicht die Hartnäckigkeit dieses Volkes an und seine Gottlosigkeit und seine Sünde, damit man in dem Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sagt, weil der Herr sie nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen versprochen hatte, und weil er sie hasste, hat er sie herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Sie sind ja dein Volk und dein Erbteil, das du herausgeführt hast mit deiner großen Kraft, mit deinem ausgestreckten Arm. Mose sagt, erbarme dich über das Volk, damit deine Ehre deutlich bleibt, damit du verherrlicht wirst, damit jetzt nicht die Völker sagen, ha, dieser Gott, er hatte gerade noch Macht, das Volk rauszuführen, aber er schafft es nicht, in diesen Vielvölkerstaat dort in dieses Land Kanaan hineinzuführen. Was ist das für ein Gott? Das ist letztendlich das, was Mose Gott sagt, und Gott sagt genau, du hast es begriffen, darum geht's. Und deshalb werde ich diese aus Gnade. Also, damit kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt haben wir ja zwei Seiten. Ja? Gott segnet Gehorsam, Gott segnet aus Gnade. Der dritte Punkt lautet, was ist nun das rechte Verhältnis zwischen Gnade und Gehorsam? Gott segnet uns aufgrund unseres Gehorsams, Gott segnet uns aufgrund seiner bedingungslosen Gnade. Wisst ihr was? So denken viele Menschen so oder so. Es gibt die einen, die sagen, die sind nicht jetzt tiefgläubig, aber die sagen, ja, ich strenge mich an und das wird auch belohnt. Warum kommst du in den Himmel? Warum wird Gott gnädig zu sein? Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe immer das Beste versucht. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe es wenigstens versucht. Ich bin nicht überall perfekt, nee, aber ich habe mich angestrengt. Und das wird auch irgendwann irgendwo honoriert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, was? Gott liebt alle Menschen. Und es ist ziemlich egal, wie du lebst. Gott hat dich so gemacht. Er will dich so. Er will, dass du so bist. Er kann auch nichts dagegen tun. Und letztendlich, Gott wird dich sehen. Gott wird alle zu dir. Das sind doch diese beiden Seiten, oder? Und jetzt kommen wir dazu, dass wir genau diese beiden Seiten hier in unserer Bibel nebeneinander stehen haben. Also kann jeder auch seins rausholen und sagen, es ist sogar biblisch. Wie machen wir das nun? Wie können wir das machen? Nun, es gibt verschiedene Wege. Wir können jetzt sagen, gut, 50-50. Ja? 50% Gnade, 50% Gehorsam. Vielleicht sagt man aber auch lieber, in diesen Kapiteln, wo ist hier die Überleitung beim Gesetz, da geht es eigentlich mehr um den Gehorsam. Also würde ich mal vielleicht sagen, nein, ein bisschen mehr Gehorsam, ein bisschen weniger Gnade. Oder vielleicht umgedreht. Vielleicht doch lieber mehr die Gnade betonen, weil doch ohne Gnade und ohne Gottes Wohlwollen, ohne die Verheißung an den Vätern überhaupt nichts laufen würde. Und ihr wisst, es gibt alle möglichen Mittel. Man sagt, ja, 99% muss der Mensch gehen und 1% Gott. Oder umgedreht, 99% muss Gott schenken und du musst in einem Schritt gehen. Es gibt alle möglichen Wege, wie man sich das vorstellt. Wie stehen Segen aus Gnade und Segen aus Gehorsam im richtigen Verhältnis? Alles, was wir von Gott empfangen, bekommen wir aus Gnade, und doch gilt gleichzeitig, dass Gott uns segnet, wenn wir sein Wort halten. Und jetzt kommt die Lösung. Nur wer Gottes Gnade erkannt und erfahren hat, der wird Gott lieben. Und nur wer Gott liebt von ganzem Herzen, der wird ihm gehorsam sein. Mit anderen Worten, Gott segnet nicht sturen Gehorsam. Gott reicht es nicht, wenn wir äußerlich seine Gebote halten. Gott segnet Gehorsam aus reinem und ganzem Herzen. Das ist wahrer Gehorsam, wenn er wirklich von Herzen kommt. Und darum bildet das Gebot, Gott zu lieben, den Rahmen um diese 6 Kapitel. Gott will verhindern, dass wir das Gebot missbrauchen. Ja, das ganze 5. Buch Mose besteht ja fast nur aus Gesetzen. Und Gott zwischen diese ganzen Gesetze packt uns jetzt diese Kapitel, um eins zu verhindern: Wir sollen das Gebot nicht missbrauchen. Wir sollen nicht auf irgendeiner dieser Sonderwege gehen. Wir sollen Gott nicht folgen aus Erwägung, dass wir uns bei ihm was verdienen könnten. Wir sollen Gott nicht folgen, weil wir auf den reichen Segen spekulieren, weil wir uns materiellen Reichtum oder Gesundheit oder Liebe und viele Kinder erhoffen oder was auch sonst immer. Wir sollen Gott noch nicht mal folgen aus Angst vor seinem Gericht. Wir sollen Gott folgen um Gottes Willen. Wir sollen Gottes Willen tun um Gottes Willen. Wir sollen Gott folgen aus reiner, hingebungsvoller Liebe. Ich lese nochmal diese beiden Verse, die das hier einrahmen. Kapitel 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Dann Kapitel 11, Vers 22. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dass ihr ihn dass ihr in allen seinen Wegen wandelt und ihn anhängt. Versteht ihr? Was ist der Grund, warum wir uns in mehreren Predigten mit den 10 Geboten beschäftigt haben und vor allem immer wieder mit der Verbindung zu Christus? Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass uns Gott diese Gebote aus Liebe gibt, dass sie gut für uns sind, dass er uns nicht irgendwie damit erdrücken will, sondern dass es das sind Gebote der Liebe Gottes. Und es ist wichtig zu erkennen, dass Christus dieses ganze Gebot gehalten, perfekt gehalten hat und sogar den Fluch über die Sünde für uns getragen hat. Wir müssen Gottes Gnade und Liebe erkennen und erfahren. Und nur dadurch werden wir Gott lieben und ihn nicht aus Zwang oder unaufrichtig oder mit irgendwelchen schlechter Motivation, falscher Motivation, sondern mit voller Hingabe nachfolgen. Erinnert euch, Kapitel 6, da sagt Gott: Wenn dein Sohn dich fragt, warum müssen wir denn all diese Satzungen halten? Warum? Warum haben wir so viele Gebote? Wir sind ja ganz anders als alle Völker um uns herum. Wir haben alle viel einfacheres Leben. Schon alleine, wenn ich zum Gottesdienst gehen will, zum Tempel, da muss ich ja so viele Gebote halten. Warum der ganze Stress? Und was sollten sie sagen? Dann sollst du ihm erklären, wie Gott dich aus Ägypten befreit hat. Du sollst ihm was erklären? Du sollst ihm das Evangelium erklären. Das, die Botschaft von der Befreiung, die Botschaft der Herrlichkeit in der Macht Gottes. Das sollst du ihm erklären. Das ist die Grundlage. Und dann und deshalb halten wir jetzt die Gebote. Wir müssen Gottes Liebe erkennen und erfahren. Und dann können wir ihn aufrichtig mit voller Hingabe nachfolgen. Gehorsam wird gesegnet. Wahrer Gehorsam aber wächst aus der Liebe. Und wahre Liebe zu Gott muss uns Gott schenken durch Gnade. Und diese Gnade hat Israel damals in der Befreiung aus Ägypten erfahren und wir haben sie dann in der Erfüllung all dessen erfahren in Christus. Und jetzt hört mal auf die Verse aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Wer eine Bibel hat, kann es gerne mit aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 10. 1. Johannes 4, 7 bis 10. Da steht: Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Versteht ihr? Wer Gott nicht erkannt hat, kann nicht lieben. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als ein Sühnopfer für unsere Sünden. Die Liebe zu Gott kann nicht auf Kommando oder aus eigener Kraft erzeugt werden. Die Liebe muss Gott wirken. Und er wirkt sie, indem er uns Erkenntnis schenkt über sich, über seine Liebe zu uns, über seine Herrlichkeit. Indem er uns die Augen fürs Evangelium öffnet. Versteht ihr, das ist ungefähr so, wenn, also ich liebe die Insel Rügen. Ja? Das ist eine herrliche Insel. Aber jetzt gibt es Leute, die sagen sich, ah, ich fahre mal zur Insel Rügen, der Ludwig, der liebt die so, die muss toll sein und die haben dort eine Woche lang schlechtes Wetter. Kann sein, dass sie die Insel nicht so besonders schätzt und liebt. Ja? Wenn mir die Augen geöffnet wurden für die Schönheit der Insel, dann kann ich sie auch lieben. Dann werde ich sie lieben, auch wenn mal schlechtes Wetter ist. Aber ich muss es erstmal begreifen, wie schön es dort ist. Und wenn ich aber immer nur Regen sehe, dann kann ich das nicht sehen. Wenn Gott uns durch die Reinigung unserer Herzen von unseren Sünden, von unserem Egoismus, durch seinen Heiligen Geist die inneren Augen für seine Herrlichkeit und Liebe öffnet, dann lieben wir ihn. Dann müssen wir uns nicht mehr entscheiden, dann müssen wir uns nicht mehr bemühen, dann wollen wir ihn lieben. Wenn du etwas schön findest, dann passiert das automatisch, dann liebst du es. Wenn wir erkennen, dass Gott zu lieben mit allem, was wir sind, unsere Erfüllung ist, unser Glück bedeutet, dann werden wir ihn lieben. Versteht ihr, wenn Gott uns seine Herrlichkeit durch das Rettungswerk seines Sohnes offenbart und uns dann gebietet, ihn zu lieben, dann ist es so, als ob er uns sagt, jetzt mach das, zu dem du bestimmt bist. Das ist so, wie wenn ich jemand, der den Strand liebt und völlig ausgelaugt ist, gebiete, so du gehst jetzt eine Woche an den Strand dich erholen. Dann wird er das gerne tun. Oder wenn ich einen Hungrigen sage, so ich gebiete dir, du isst jetzt dieses Fünf-Gänge-Menü. Das wird er gerne machen. Wenn wir Gottes Liebe erkennen durften, dann ist das Gebot, Gott total zu lieben, keine drückende Bürde, sondern unser Verlangen, unsere Freude, unsere Erfüllung. Und ich hoffe, dass du Gottes Liebe, dass du das Evangelium über Christus so erkennen durftest, dass deine Reaktion automatisch war, ich liebe Gott. Und wenn das noch nicht war in deinem Leben, wenn du diese Liebe nicht spürst, wenn du diese Herrlichkeit im Evangelium noch nicht siehst, dann ist das jetzt die Anwendung, tu alles dafür, dass du dich begreifst. Was ist so herrlich am Evangelium? Warum ist das so toll? Warum steckt dort drin die ganze Liebe Gottes? Aber was ist, wenn du es erkannt hast, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus liebst und dennoch ungehorsam bist? Ja, da kann ich zu seinem Mann oder zu seiner Frau rechts neben ihm sagen, ich glaube, der spricht jetzt von dir. Jeder sagt jetzt zu dem Person rechts neben ihm, ich glaube, der spricht jetzt von dir. Versteht ihr? Das sind wir. Ja, wir alle sind so. Wenn wir an Christus glauben, sind wir auch dem Ungehorsam. Wir kennen das vielleicht aus unseren Ehen, ja? Ja, man liebt sich. Und trotzdem hat man immer diesen Kampf und macht viele Sachen aus Egoismus. Und dann kommt der Partner und sagt, nein, du mich liebst, warum machst du das denn so? Warum bist du dann nicht anders? Warum kannst du dann nicht endlich mal auf mich eingehen oder mir da helfen oder? Und wir sagen, ja, ich liebe dich ja, aber ich war einfach zu schwach. Oder wir kennen das von Kindern, die kommen und sagen ihren Eltern, ich liebe euch. Und meine sagen sogar noch, ich mache alles, was du mir sagst. Ich bin immer gehorsam, weil sie das schon begriffen haben. Wer liebt, der ist gehorsam. Und die machen es dann doch nicht. Ja, dass meine Liebe zur Welt, zu mir selbst, größer ist als die Liebe zu Gott. Ich denke, es ist nicht umsonst, dass Gott uns gebietet zu lieben. Es ist so, dass wir ihn nur lieben können, wenn er es uns schenkt. Und trotzdem ist es auch ein Gebot. Denn er weiß, dass in uns dieser Kampf tobt. Also es ist ein Kampf. Es ist etwas, was uns Gott schenkt. Es ist gleichzeitig eben auch ein Kampf. Nun, die Frage ist, wenn ich wieder sündige, muss ich dann wiederum mit Strafe rechnen? Muss ich dann damit rechnen, dass mir wieder Segen abhanden geht? Dass ich nicht mehr unter Gottes Segen stehe? Und die Antwort hierauf lautet ja und nein. Ja, unser Handeln hat Konsequenzen. Das ist auch im Neuen Testament noch so. Man erntet, was man sät. Und nein, Gott gebraucht diese Konsequenzen, diese Folgen unserer Sünde, um uns zu erziehen, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. In Gottes Erziehungswegen mit uns liegt Gottes Gnade über uns. Gerade weil unsere Sünden oftmals negative Folgen nach sich ziehen, sehen wir, dass wir Gott nicht egal sind. Dass er uns nicht ins Verderben laufen lässt. Wenn du die Folgen deiner Sünde überhaupt nicht mehr spürst, dann ist Alarmstufe rot. Aber Gott lässt uns die Folgen spüren. Weil er uns erzieht, weil er uns zurück auf den guten Weg bringen will. Das ist eben wieder wie bei Eltern mit ihren Kindern. Die Kinder, ja, die lieben ihre Eltern. Sie schaffen es nicht, gehorsam zu sein. Und dann müssen die Eltern den Kindern Grenzen aufzeigen. Sie müssen ihnen Konsequenzen aufzeigen. Sie müssen sie auch im Notfall bestrafen. Und das machen Eltern möglichst nicht, hoffentlich nicht, weil sie ihren Frust dann an den Kindern auslassen. Das passiert manchmal, ich weiß. Nein, sie machen es oder sie sollten es machen aus Liebe zu den Kindern. Weil sie wollen, dass dieses Kind auf den rechten Weg kommt. Und so macht das Gott mit uns. Und dann müssen wir noch eine Unterscheidung hier sehen, nämlich eine Unterscheidung zwischen den zeitlichen und den ewigen Konsequenzen. Im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 schreibt Paulus, durch ihn, damit meint er Gott, also durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Was Paulus hier meint ist, dass Christus für uns stellvertretend den vollkommenen Gehorsam gebracht hat. Er hat für uns alles gebracht. Aktiv, indem er das Gebot selber vollkommen gehalten hat, das wird uns auch zugerechnet. Und passiv, indem er das Gericht über unsere Sünden vollkommen getragen hat. Weil Christus für uns gestorben ist und weil er für uns vollkommen gehorsam war, stehen wir in Zeit und Ewigkeit unter dem Segen Gottes. Hier in dieser Welt haben wir immer wieder die Konsequenzen der Sünde. Aber wir wissen, Gott gebraucht sie, um uns letztendlich dorthin zu führen, dass wir in Ewigkeit unter dem vollen Segen Gottes stehen. Und damit komme ich zum Schluss noch zu einigen Anwendungen. Die erste Anwendung leite ich ab von dem berühmten Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja, dieses Schema Israel, dieses Bekenntnis des Volkes Israel, das muss auch unser tägliches Bekenntnis sein. Höre Israel heißt so viel wie höre Volk Gottes. Ihr gehört zum Volk Gottes, wenn ihr an Christus glaubt. Hört auf Gott, das bedeutet, lerne und lehre deine Kinder Gottes Wort. Lerne selber und lehre deine Kinder Gottes Wort. Das ist die wichtigste Anwendung, die Gott uns jeweils selbst hier dazugegeben hat, zu dem Liebesgebot, in Kapitel 6 und Kapitel 11. Ja, erst kommt das Liebesgebot und dann direkt im Anschluss oder Kapitel 11 direkt davor. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Im Wort Gottes, und zwar in den Geboten und in den Geschichten. Also manchmal differenziert man da vielleicht so, ja, heute sind mehr die Heilsgeschichte wichtig und nicht mehr so die Gebote, oder andere sagen, nein, du musst die Gebote. Also beides, das ganze Wort Gottes. Gott sagt, vergiss nicht die Worte, die ich dir gebiete, und vergiss nicht das, was ich an euch getan habe. Ganze Bibel. Und in diesem Wort Gottes, in dieser ganzen Bibel, in den Geboten und in den Geschichten, lässt uns Gott seine Liebe erkennen. Und er zeigt uns, wie wir ihn lieben sollen. Es soll jetzt aber für uns nicht nur eine Art Unterricht sein, den wir uns auferlegen, weil ich muss jetzt eisern mich mit Gottes Wort beschäftigen und möglichst viel auswendig lernen und so weiter und viel wissen, sondern das wird ja deutlich, wir sollen unser Herz und damit unser ganzes Leben mit Gottes Wort füllen. Ja, es geht los, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, Vers 6 und dann Vers 8, und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und deine Tore schreiben. Die Juden haben das Wort wörtlich genommen. Die haben dann überall sich das Wort Gottes hingehangen, hingeschrieben, haben sich hier kleine Schriftrollen hingebunden an die Gelenke. Es geht aber im Kern gerade darum, dass es eben nicht äußerlich bleibt, sondern unser Herz prägt oder unser Handeln prägt. Also ja, lerne das Wort Gottes auswendig, lies es regelmäßig, singe es. Aber es kommt darauf an, dass das Wort dein Leben und das Leben deiner Familie zu Hause und auf Arbeit und überhaupt überall prägt. Heute im Bekenntnisunterricht, also eine halbe Stunde nach dem Gottesdienst etwa, da werde ich nochmal darauf eingehen. Wir werden heute also nicht im Heidelberger Katechismus weitergehen, sondern ich werde heute eine kleine Einheit zum Thema Familienandacht mit uns machen. Aber ich möchte an der Stelle euch schon was empfehlen. Wir gehen jetzt auf ein neues Jahr zu und es gibt Bibellesepläne. Wir haben ja einige Ausliegen, die einfach helfen, durch die Bibel durchzulesen, wer sich das mal wieder vornehmen möchte. Es ist gut, dann einfach einen Plan zu haben, wo man abhaken kann. Das ist besser, als ich lese mal jetzt einfach so durch. Man muss sich da ein bisschen disziplinieren mit solchen Sachen. Ich möchte aber jetzt nochmal dieses Andachtsbuch empfehlen. Das sieht jetzt sehr dick aus. Das ist, weil für jeden Tag hat man ungefähr so, naja, noch nicht mal anderthalb Seiten. Also es ist wirklich überschaubar. Und ich habe das Buch jetzt, meine Frau und ich haben es jetzt gelesen in diesem letzten Jahr. Wir sind noch nicht ganz durch, aber wir sind sehr begeistert. Es ist ein Andachtsbuch, wo Andreas Münch, den ihr auch kennt, uns durch die fünf Bücher Mose durchleitet. Und es ist jeden Tag wirklich auch praktisch mit einer Anwendung. Es ist immer ein kleines Gebet dabei, wodurch man auch ins Gebet geführt wird. Das Einzige, was man machen kann, hier ist immer nur ein Vers angegeben und dann sollte man von sich aus die Perikope drumherum lesen. Aber ich empfehle euch sehr dieses Andachtsbuch. Es ist wirklich, es führt in den Text ein, aber es ist praktisch Leben als Gottes Volk. Was sollen uns die fünf Bücher Mose heute sagen? Also in einem Jahr durch die fünf Bücher Mose, das ist echt das Buch dafür. Und wer mit Kindern anders machen will und Geschichten braucht, die, wo auch biblische Texte dann erwähnt werden oder das gut verbunden wird, dann ist diese Reihe auf Fels gebaut. Fünf Bücher, die sind wirklich auch sehr gut, ab, sagen wir mal, Schulkind also. So, diese Lesepläne haben wir hier, wer das will. So, das war die erste Anwendung, die zweite wird kürzer. Zweitens, antworte, also das erste war höre auf Gottes Wort, das zweite ist antworte mit Liebe. So wie wir es gehört haben, ja. Mit allem, was wir sind, unsere Gedanken, Gefühle bis hin zu unserer äußeren Kraft, mit allem, was wir sind, sollen wir für Gott leben. Und die Liebe zu Gott ist ein Geschenk der Liebe Gottes. Ja, das habe ich heute gesagt, das ist auch so. Dennoch gilt, lass dich nicht durch das Zusammenspiel von Gnade und Gehorsam zur Lauheit verleiten. Gott fordert von seinem Volk immer vollen Gehorsam. Ja, die Betonung bei diesen vielen Stellen, wo das Gebot erwähnt wird, ist immer, und achte auf das ganze Gebot, was ich dir heute gebiete. Und dann kommen die ersten Gebote, wo dann auch deutlich wird, du sollst es immer ganz und voll ausführen. Also lass dich nicht zur Lauheit verleiten. Und das andere ist die dritte Anwendung. Wenn du gehorsam bist, dann lass dich nicht dazu verleiten, dass du aus eigener Kraft und Stärke Gott folgen kannst. Also gib dich nicht mit halbgewalten Gehorsam zufrieden und andererseits bilde dir nichts auf dein Gehorsam ein. Sei dagegen dankbar für jeden Schritt, den du der Nachfolge gehen darfst. Und wenn du fällst, dann wende dich immer wieder zu Christus, dass er dir aufhilft. Unter dem Segen Gottes zu stehen, das bedeutet nicht nur, dass Gott Gutes gibt. So stellen wir uns das oft vor, Gott gibt einfach Gutes, das ist Segen Gottes. Das bedeutet es aber nicht nur. Es bedeutet, dass er uns befähigt, zu seiner Ehre zu leben. Das ist die Definition von Segen. Er befähigt uns, zu seiner Ehre zu leben. Es bedeutet, dass er uns befähigt, ihm nachzufolgen, ihn zu lieben, mit ihm Gemeinschaft zu haben und dadurch selber überreich geschenkt und erfüllt zu werden. Das ist der größte Segen, den wir haben, diese Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb noch eine vierte Anwendung. Angesichts dieser abschließenden Worte über Fluch und Segen sollen wir noch tiefer erkennen, was es bedeutet, Jesus als Mittler zu haben. Eine Person wie Mose. Und was war Mose für eine Persönlichkeit? Der ist, nachdem er 40 Tage und Nächte dort oben auf dem Berg, um das Gesetz Gottes zu bekommen, ist er runtergegangen, das Volk hat sich das goldene Kalb gebaut und er ist sofort wieder 40 Tage und 40 Nächte hoch, um für das Volk einzutreten. 40 Tage und 40 Nächte im Gebet lag er vor Gott. Was für eine Persönlichkeit, was für ein Mittler. Und so eine Person reicht uns nicht aus. Muss ich mir vorstellen, das reicht nicht aus. Jesus ist nicht nur 40 Tage lang für uns eingetreten, sondern hat sein Leben gegeben. Und dadurch hat er diesen angedrohten, gerechten Fluch auf sich genommen, um uns den Segen zu schenken. Ja, dieses Wort vom Fluch und vom Segen in Christus erfüllt. Er trug den Fluch, damit wir den Segen haben. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, du sagst uns in deinem Wort, dass du deine Liebe in unser Herzen ausgießt durch den Heiligen Geist. Du flößt uns deine Liebe ein. Und der Grund dafür ist, weil Christus, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben ist. Weil du uns zuerst geliebt hast. Herr, und so bitten wir dich, dass du uns jeden Tag mehr mit deiner Liebe füllst. Und wenn wir auf Abwege geraten, wenn wir diese Welt mehr lieben, dann bitten wir dich, dass du uns erziehst, dass du uns auf den rechten Weg zurückholst, dass wir wirklich um deinetwillen, deinen Willen gerne tun. Amen. Und jetzt lasst uns gemeinsam aufstehen und das Lied singen, Christus ist mein Herr, aus der Liederbibel Lied Nummer 10. Kommt das auch nochmal sehr gut drin vor, diese Botschaft. Christus ist mein Herr, Lied Nummer 10.